Herzlich willkommen bei Coffee and Cameras, dem Fotografie-Podcast für alle, die ihre Fähigkeiten verbessern und ihre kreative Vision erweitern möchten. In jeder Episode entdecken wir, was gute Fotografie wirklich ausmacht. Also abonnier den Podcast und schnapp dir einen Kaffee. Wir haben einiges vor. Coffee and Cameras, Episode 54. 11.11 Uhr. Der Wahnsinn, ich schaue hier gerade auf die Uhr und es passiert mir irgendwie echt erschreckend oft, dass ich zu solchen Uhrzeiten auf die Uhr gucke oder für 9,99 Euro einkaufe oder sowas. Also Schnapszahlen tauchen echt sehr häufig auf, wenn man mal drauf achtet. Oder natürlich, anders gesagt, wenn man danach sucht, dann findet man die auch, ne? Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was fotografieren die letzten Tage und habt nicht nur vor dem Computer gesessen, denn ja, das wird ja auf Dauer auch irgendwie langweilig. Der Herbst ist auf jeden Fall da und hat jetzt die letzte halbe Stunde ungefähr mal ein bisschen Sonne gezeigt. Vielleicht bekommen wir ja noch mal ein bisschen mehr davon. Das wäre natürlich schön, vor allem für die Fotografie, weil so buntes Herbstlaub sieht erst richtig schön aus, wenn das richtige Licht drauf scheint. Ja, wie auch immer, das Thema heute ist Datenspeicher, der Vergleich zwischen Festplatten und SSDs und auch so ein bisschen ein Einblick in die Art und Weise, wie ich das mache. Und ja, ich möchte in dem Kontext auch meine Gedanken mal ein bisschen sortieren, weil vielleicht, wenn ich so drüber spreche, kommen mir vielleicht noch ein paar Ideen, wie ich das in Zukunft besser machen kann. Und wenn du noch nicht so weit bist, dass du extrem viele Daten bist, dann ist es gut, weil dann kannst du dir jetzt die Gedanken machen, wie du dein Chaos sortierst, damit es einigermaßen übersichtlich bleibt. An dieser Stelle auch vielen Dank für die neuen Bewertungen auf Apple Podcast und Spotify und auch vielen Dank für die kleine Beschwerde, denn es hat sich jemand anonym darüber beschwert, dass zu viel Werbung im Podcast kommt. Ich meine, Werbung gibt's doch überall und ich versuche die Werbung so zu gestalten, dass sie euch was bringt, dass sie zum Thema passt und spätestens, wenn ich für meine eigenen Kurse und meine Arbeit werbe, ja, warum sollte ich das denn nicht tun? Also jetzt mal im Ernst, ne? Ich stecke so viel Zeit in so einen Podcast, das ist ja unfassbar. Also du hast ein bisschen Vorbereitungszeit, dann nimmst du es auf, dann musst du es dir nochmal anhören, alles rausschneiden, wo du dich verplappert hast, ein Intro reinlegen, ein Outro reinlegen, exportieren, dann muss ich es in Mono umwandeln, dann wird es nochmal transkribiert, dann wird dieses MP3 hochgeladen auf meinen Server, dann stelle ich die Episode online, schreibe den Episodentitel rein, schreibe die Beschreibung rein, mache die Shownotes rein, dann erzeuge ich eine Grafik mit dem Titel der Episode, lade die auch noch hoch, ich zahle für den Server, also ich gebe sehr viel und ich denke, da ein bisschen Werbung mit einzubauen, wo ist das Problem? Wenn du keine Werbung möchtest, da gibt es aber auch eine coole Alternative, muss ich auch sagen. Da kannst du zum Beispiel eine Stunde Einzelcoaching bei mir buchen oder in einen Workshop kommen oder einen meiner Videokurse kaufen. Ich sage es ganz bewusst so, kaufen, auch wenn das schon wieder Werbung ist. Aber dann hast du reinen Content ohne Werbung. Also Leute, es ist im Endeffekt ein Geben und Nehmen und ja, ich mach's gerne. Ich denke, das sollte auch rüberkommen, dass ich den Podcast wirklich gerne mache. Aber am Ende des Tages muss ich auch von irgendwas leben, Freunde. Ja? Und insofern, man kann ja auch ein bisschen vorspulen, wenn man die Werbung komplett scheiße findet. Ja, und auch so ein bisschen abkotzen muss auch mal drin sein, oder? Guti, gehen wir mal ein bisschen ans Eingemachte, ans Speichern von Daten und Fotos und Videos. Speichern und Archivieren. Das sind ja vielleicht sogar zwei verschiedene Dinge, weil wenn ich einen Auftrag fotografiere oder filme, dann muss ich den erstmal speichern. Und im Zweifelsfall muss ich den nur speichern, bis er fertig ist. Bis der Kunde glücklich ist. Ich weiß, dass er sich nicht mehr beschweren wird und ich damit auch dem Kunden die Aufgabe übergebe, sein Zeug selbst zu speichern. Weil jetzt mal im Ernst, was soll ich denn mit Bildern, die ich, nehmen wir mal ein Beispiel, vor 3 Jahren auf irgendeiner Messe gemacht habe? Was soll ich damit? Was soll ich mit Bildern, die ich vor 9 Jahren oder vor 12 Jahren auf irgendeiner Hochzeit gemacht habe? Ja, inzwischen mache ich keine Hochzeiten mehr, außer jemand fragt, ganz, ganz, ganz lieb, dann mache ich das vielleicht auch mal, aber ja, ist jetzt nicht mehr mein Schwerpunkt. Was soll ich mit diesen Bildern? Ganz ehrlich, was willst du mit Bildern einer uralten, fremden Hochzeit? Und deswegen archiviere ich nicht jeden Scheiß, zu dem ich keinen persönlichen Bezug habe. Also ich muss in der Fotografie ein bisschen trennen zwischen einem Job, einem Auftrag und meiner eigenen Fotografie mit und Videos. Na, da gehören dann Reisen dazu, da gehören freie Arbeiten dazu, da gehören YouTube-Videos dazu, die ich auch eine ganze Zeit lang archiviere, also das Quellmaterial. Aber auch da muss ich sagen, ja, jetzt hast du vor 2 Jahren ein YouTube-Video gemacht, das im Endeffekt 20 Minuten geht, dafür hast du vielleicht 30 oder 40 Minuten Rohmaterial, womöglich auch noch B-Roll ohne Ende. Das sind dann 50 Gigabyte, 80 Gigabyte, irgend sowas in dem Dreh. Warum sollst du das ewig aufheben? Das Projekt ist fertig geschnitten. Da hebst du das eine fertige Video auf und räumst dann ein bisschen auf. Also auch in den Arbeiten, die ich für mich selber mache, sortiere ich tatsächlich dann irgendwie auch mal wieder aus. Aber grundsätzlich archiviere ich eigene Dinge länger und möchte sie auch länger haben als irgendwelche Aufträge. So, das muss ich jetzt für mich persönlich trennen. Grundsätzlich ist es so, dass ich an mehreren Arbeitsplätzen arbeite. Ich bin manchmal im Studio, ich bin manchmal im Homeoffice und manchmal bin ich am Notebook sonst irgendwo und möchte an irgendwelchen Dingen arbeiten, möchte auf irgendwelche Bilder zugreifen. Und deswegen sind meine Speicherplätze, mein Speicherkonzept mehrstufig. Jetzt unterscheiden wir mal so ein bisschen zwischen unterschiedlichen Technologien, wie man Daten speichern kann. Also einerseits kann ich natürlich Daten intern auf einem Datenträger speichern, zum Beispiel auf der SSD in meinem MacBook. Oder ich kann Daten auf der internen Festplatte von einem beliebigen Computer speichern. Das ist praktisch, weil ich dafür keinen extra Datenträger extern anschließen muss. Und ich sorge zum Beispiel auch bei meinem MacBook immer dafür, dass ich reichlich Platz habe auf der internen Platte. Das ist bei mir eine SSD mit 1 Terabyte. Im Moment ist ein bisschen was drauf, aber ich habe immer noch 280 Gigabyte frei. Warum ist das so? Naja, wenn ich an einem Projekt aktiv arbeite, dann habe ich es am liebsten nicht auf einem externen Datenträger, sondern habe ich es am liebsten einfach immer da, ohne dass ich etwas anstecken muss. Also eine externe Festplatte wie eine SSD oder eben eine klassische Festplatte, die sich dreht. Wenn ich dieses Projekt dann irgendwann abgeschlossen habe, dann wandert es auf andere Datenträger. Dann wandert es mindestens eine Stufe weg. Und weg in dem Sinne auf einen Datenträger, der nicht immer am Computer angeschlossen ist. Das kann eine externe SSD sein, das kann aber auch eine externe Festplatte sein. Und jetzt wäre es mal wichtig an der Stelle, dass man diese Unterschiede vielleicht ein bisschen erklärt, weil das mag für den einen langweilige Theorie sein, die mit der du aufgewachsen bist, und für andere mag es vielleicht völliges Neuland sein. Und ich glaube, dass nicht jedem diese Unterschiede wirklich klar sind. Deswegen sprechen wir kurz mal über diese Unterschiede zwischen Festplatte und SSD. SSD steht für Solid State Disk. Das ist also ein Speichermedium ohne bewegliche Teile. Das heißt, es sind Speicherchips. Das sind elektronische Bauteile, auf denen Daten gespeichert werden. Eine Festplatte funktioniert mechanisch. Und zwar gibt es eine magnetisierbare Scheibe, die sich dreht, und einen Schreiblesearm. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Schallplattenspieler. Also ein Speichermedium, das sich dreht, und einen Arm, der auf bestimmte Stellen auf diesen Träger, auf diesen Datenträger zugreifen kann. Mit dem Unterschied, dass sich eine Festplatte wesentlich schneller dreht als eine Schallplatte, und mit dem Unterschied, dass in einer Festplatte in der Regel nicht nur eine Scheibe drin ist, und mit dem entscheidenden Unterschied, dass ich Daten nicht nur lesen, sondern natürlich auch schreiben kann. Das heißt, eine klassische Festplatte ist wirklich ein mechanisches Gerät. Ich wollte schon Meisterwerk sagen, weil das ist es tatsächlich auch so ein bisschen. Weil was da technologisch passiert, ist wirklich extrem interessant, weil die Festplatte mit dieser schnellen Bewegung, jetzt kommt es ein bisschen auf die Platte an, zwischen 5000 und 7000 Umdrehungen pro Minute, innerhalb von Millisekunden die Daten findet, die du angefordert hast. Also wenn ihr euch das mal genauer anschaut, vielleicht auch mal in einem YouTube-Video, ist wirklich faszinierend, was da technologisch passiert und wie zuverlässig das Ganze auch ist. Ist also wirklich eine jahrzehntealte Technologie, die natürlich immer weiter verbessert wurde, aber die sehr zuverlässig ist und auch in Massen produziert wird. Das heißt, wir haben hier einen Riesenunterschied zwischen einem rein elektronischen Teil und einem mechanischen, einem mechanisch funktionierenden Gerät. Deswegen hört man eine klassische Festplatte auch, wenn man mal genau hinhört. Manchmal muss man sie ans Ohr halten. Manche Festplatten hörst du auch schon so, wenn sie laufen, und eine SSD ist komplett geräuschlos. Eine Festplatte ist empfindlich. Nicht extrem, aber die solltest du jetzt nicht regelmäßig runterschmeißen. Vor allem nicht im Betrieb. Könnt ihr euch ja vorstellen, wie ein Schallplattenspieler, den stellst du hin und lässt ihn in Ruhe. Wenn du an dem dauernd rumfummelst oder draufhaust, dann gibt's Probleme. So. Jetzt ist es so. Beide dieser Speicherarten haben ihre Vor- und Nachteile. Ein entscheidender Vorteil der SSD ist die Geschwindigkeit. Eine SSD ist um Welten schneller als eine klassische Festplatte. Am schnellsten sind die SSDs natürlich, wenn sie im Computer verbaut sind, denn dann haben sie nicht nochmal einen Flaschenhals wie zum Beispiel USB, je nach Anschlusstyp eben, dann den Datendurchsatz limitieren kann. Aber auch an USB bekommst du mit einer guten SSD wirklich sehr, sehr, sehr schnelle Datenübertragungsraten. In der Regel sehr viel schneller, als du es klassischerweise wirklich brauchst. Und der entscheidende Nachteil ist natürlich der Preis. Eine SSD kostet einfach wesentlich mehr, weil die Technologie einfach neuer ist und auch, sagen wir mal, aufwendiger, komplexer, technologisch anspruchsvoller ist. Aber auch SSDs sind in den letzten Jahren extrem im Preis gesunken. Und insofern kann das trotzdem eine interessante Technologie sein, um Daten zu speichern. Ich nutze es aber aufgrund des relativ hohen Preises nur für Zwischenspeicher. So muss man sich vorstellen, wir machen hier mal einen Preisvergleich, damit du mal ein Gefühl dafür bekommst, was das Ganze kostet. Ich bin hier gerade auf Amazon und habe hier ein Angebot für 16 Terabyte Festplatte. 277 Euro. Wenn ich jetzt im Vergleich schaue, ja, das muss man sich mal vorstellen, 16 Terabyte für 270 Euro, eine 4 Terabyte SSD, also viermal weniger Speicherplatz, kostet 240 Euro. Also kannst du jetzt mal so über den Daumen gepeilt sagen, dass ein SSD-Speicher in dieser Kategorie, in diesem Speichersegment von mehreren Terabyte fast viermal so teuer ist wie eine Festplatte. Und das ist mir persönlich zu teuer, um all meine Daten auf SSDs zu speichern. Weil je älter Projekte werden, desto unwichtiger ist es, wie schnell der Zugriff darauf ist. Also wenn ich ein aktuelles Projekt habe, in dem ich vielleicht noch einen Videoschnitt mache oder vielleicht noch eine Bildbearbeitung ansteht und ich durch diese Bilder durchblättern muss, links, rechts, zwei nebeneinander, zwei exportieren, komprimieren, zippen etc., dann ist es für mich ein Vorteil, wenn das einfach flutscht. Und deswegen mache ich das auf SSDs. Wenn es fertig ist, geht's auf den billigeren Speicher, was dann eine Festplatte ist. Und das hat für mich persönlich immer sehr, sehr gut funktioniert. Und ich gehe dabei noch einen Schritt weiter. Je älter Projekte werden, desto billigeren Speicher nehme ich. Das habe ich schon gesagt, aber ich gehe weiter, weil die Projekte, die noch nicht uralt oder wirklich schon quasi im Egalzustand sind, die habe ich auf einem sogenannten RAID gespeichert. Ein RAID kann man sich ganz einfach erklären, wenn man die Abkürzung versteht. Redundant Array of Independent Disks. Also ein Zusammenschluss von mehreren unabhängigen Festplatten, um die Datensicherheit zu erhöhen. Man kann auch ein RAID erzeugen, um die Geschwindigkeit zu erhöhen, aber der typische Einsatzzweck beim RAID ist, die Ausfallsicherheit zu erhöhen. Das kann beispielsweise bei einem RAID 1 so aussehen, dass Daten gespiegelt sind. Ich habe also mehrere RAID 1 mit gespiegelten Festplatten. Zum Beispiel, eins dieser RAID-Systeme hat 16 Terabyte Festplatten verbaut, und zwar zwei Stück. Und je immer, wenn ich Daten schreibe, wenn ich neue Daten auf diese Festplatte kopiere, dann werden die automatisch im Hintergrund auf zwei Festplatten aufgeteilt und auf beide Festplatten geschrieben. Der Vorteil ist jetzt, wenn eine dieser Festplatten kaputt geht, weil früher oder später wird eine Festplatte kaputt gehen, dann sind meine Daten einfach immer noch da. Und deswegen kann es sinnvoll sein, ein RAID 1, also eine Spiegelung zu machen, um das Archiv, das Langzeitarchiv, sicher zu machen. Sicher ist aber immer relativ, denn diese Sicherheit schützt mich nur vor einem Hardware-Defekt, vor einem vom Ausfall einer von diesen beiden Festplatten. Diese RAID-Systeme gibt es übrigens auch in Hardware-Form, das heißt ein Gehäuse mit zwei Festplatten und dein Computer sieht diese als eine einzige und den Rest erledigen die Festplatten automatisch. Oder eben als Software-RAID. Diese Software-RAID hat den Vorteil, dass wenn dein Gehäuse kaputt geht, dann kannst du die Festplatten in jedem anderen Gehäuse an einen Computer anschließen und die Daten sind lesbar. Ein Hardware-RAID braucht die Hardware, mit der es erzeugt wurde. Das heißt, wenn der Controller von der externen Festplatte nach 5 Jahren kaputt geht, dann musst du genau diesen Festplattencontroller besorgen, sonst ist dein RAID nicht lesbar. So, das war für mich so der entscheidende Faktor, das Ganze mit Software zu machen, auch wenn das ein bisschen auf die Performance geht. Aber das ist jetzt kein Riesenthema. Nicht wirklich messbar in dem Kontext, für den es für mich in einem Archivspeicher wichtig ist. Ja, und dieses RAID, egal ob du es in Hard- oder Software machst, schützt dich nicht vor dem aus Versehen Löschen von Daten. Denn wenn du Daten löscht, werden die auch auf beiden Festplatten gleichzeitig gelöscht. Es schützt dich auch nicht vor einem, wie soll man sagen, vor einem Virus. Wenn du theoretisch jetzt sagen wir mal, du hast ein Virus auf deinem Rechner, der Virus entscheidet, deine Festplatten zu löschen, zu formatieren oder zu verschlüsseln, dann hast du auch ein Problem. Da hilft dir an RAID 1 nichts. Das Einzige, was dir da hilft, ist ein Backup. Denn ein RAID ersetzt kein Backup, muss man ganz klar sagen. Ein Backup ist nur am Computer angeschlossen, während neue Daten dazukommen und wird im Idealfall dann wieder abgeklemmt. Was natürlich eine automatische Sicherung unmöglich macht, was aber die Sicherheit deiner Daten auch erhöht. Und im Idealfall, wenn du es dann noch einen Tick sicherer machen willst, dann bringst du dieses Backup an einen anderen Ort. Weil wenn es um Sicherheit geht und um Backup geht, um die Möglichkeit, Daten wiederherzustellen, dann musst du den Teufel an die Wand malen, weil was ist, wenn jemand einbricht und alle Festplatten mitnimmt? Also dein RAID und dein Backup. Was ist, wenn es brennt? Dann verbrennt dein RAID und dein Backup. Also, ja, ich will euch da jetzt nicht zu viel Angst machen, aber das einfach mal euch bewusst machen. Ein Backup ist wirklich dann sicher, wenn es nicht am gleichen Ort ist. Man kann ein Backup auch online machen. Dazu brauchst du natürlich auch ein gewisses Vertrauen an den Dienstleister, der das für dich speichert. Erstens mal, dass die Daten dort niemand anders sieht. Und natürlich, dass das Backup auch da ist im Zweifelsfall. Ja, dann auch bitte nicht unterschätzen, wenn du Backup online machst, das dauert natürlich auch. Also wenn ich jetzt hier ein YouTube-Video produziere und ich muss dann irgendwie 80 GB Backup durch meine Leitung durchquetschen. Also ganz ehrlich, bis das hochgeladen ist, bin ich mit dem Video fertig und habe es schon auf eine externe Festplatte rausgezogen. Ja, muss man auch hinterfragen, ob Online-Backup das Richtige ist. Abgesehen davon, willst du irgendwann nicht mehr bezahlen, ist dein Backup nicht mehr da. Wenn du ein Backup auf eine Festplatte machst, die kaufst du einmal, die legst du in den Schrank oder bei deinen Eltern in den Keller und dann liegt sie dort und kostet kein weiteres Geld. Ja, das muss jeder für sich selber wissen. Wie gesagt, ich würde empfehlen, ein Projekt, das in Arbeit ist, auf SSDs zu speichern. Und sobald es abgeschlossen ist oder in die Vergangenheit rückt, auf Festplatten auszulagern. Bei Festplatten, das habe ich vorher gar nicht erklärt, gibt es einen entscheidenden Unterschied. Und zwar gibt es Festplatten, die mobil sind und es gibt Festplatten, die, ja, sagen wir mal, nicht so mobil sind, weil sie größer und schwerer sind. Das, was so die meisten kennen, sind diese 3,5 Zoll externen Festplatten. Ach Quatsch, 2,5 Zoll. 2,5 Zoll externe Festplatten, die sind schön klein. Die brauchen keine zusätzliche Stromversorgung und sind einfach, ich sag mal, für den mobilen Gebrauch in erster Linie für den mobilen Gebrauch gedacht. Ja. Wenn ihr größere Datenmengen speichern wollt, dann wird es in der Regel ein bisschen eng auf diesen 2,5 Zoll Festplatten und dann solltet ihr ausweichen auf größere externe 3,5 Zoll Festplatten, die dann aber eben auch eine externe Stromversorgung benötigen, also einen Steckdosenanschluss, das heißt, die sind eher für den stationären Gebrauch. Aber im Moment ist es eben so, dass die größte kleine externe Festplatte bei 5 Terabyte liegt. Also vielleicht habe ich jetzt falsch recherchiert, ich kenne keine größere. Und 3,5 Zoll externe Festplatte gibt es schon bis 24 Terabyte. Also absolut krass. 24 Terabyte, das ist im Moment so das Größte, was es gibt. Die sind natürlich auch relativ teuer. Also ich sehe hier eine 20 Terabyte für 400 Euro. 22, wo sind die 24er? Jetzt kommt es auf die Marke an. Ist egal, müsst ihr selber mal recherchieren. Ne? Und eine 5 Terabyte Festplatte liegt bei 100 Euro, 120 vielleicht. Ja? Also in der Regel lohnt es sich, die größeren Kapazitäten zu nehmen, weil die kaum weniger kosten. Und das merkst du vor allem, wenn du jetzt nochmal vergleichst, ne? Also wie gesagt, extern 5 Terabyte, circa 113 Euro, 1 Terabyte, 55 Euro. Also für einen doppelten Preis kriege ich die fünffache Speicherkapazität. Kauft bitte keine 1 Terabyte Festplatten, das ist Blödsinn. Denk ein bisschen an die Zukunft, vor allem wenn du RAW fotografierst, vor allem wenn du RAW und JPEG fotografierst und vor allem überhaupt, wenn du viel fotografierst und vor allem, wenn du Video machst. Das sammelt sich so schnell hier zusammen, das ist einfach unfassbar und es ist einfach auch eine schöne Sache, wenn, sag mal so, dein Gesamtwerk auf einem Datenträger ist und nicht ein bisschen was ist hier, ein bisschen was ist dort, ein bisschen was ist wieder auf einer anderen Festplatte. Da findest du dein Zeug einfach nie wieder und da muss man echt ein bisschen aufpassen, wie man das plant, weil, wie gesagt, Festplatten sind von der Übertragungsgeschwindigkeit relativ langsam. Nicht so, dass es im alltäglichen Gebrauch ein Problem wäre, aber wenn du mal anfängst oder anfangen musst, deine Daten zu sortieren und von einer externen Festplatte auf eine andere rüber zu kopieren, dann wird's ein Weilchen dauern. Jetzt auch nicht übertrieben, aber ich sag mal, so eine 8-Terabyte-Platte auf eine neue 16-Terabyte-Platte umzuziehen, da kannst du schon mal einen Tag drauf warten. Das ist dann halt so. Macht man ja auch nicht jeden Tag. Insofern ist es trotzdem aber schön, wenn man jetzt nicht von Anfang an sich einen Flaschenhals schafft. Ich habe auch schon Leute gesehen, die ihre Fotos gar nicht auf Festplatten speichern, sondern einfach auf den SD-Karten drauflassen, auf denen sie fotografiert wurden. Und das klingt jetzt zwar irgendwie blöd, aber ganz ehrlich, für Menschen, die einfach mit dem Computer nicht so fit sind, ist das vielleicht gar nicht so dumm. Weil, warum denn nicht? Ich meine, es gibt diverse Gründe, warum nicht. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Erstens mal kannst du die leicht verlieren. Also, ja, ich meine, gut, wer was verliert, ist immer selber schuld. Logischerweise muss man sich vielleicht ein bisschen besser organisieren. Aber mir wäre das für den Wert, die diese Fotos für mich haben, ein zu kleines, unscheinbares Speichermedium und ich würde mir selber zutrauen, das zu verlieren oder irgendwie mal draufzutreten oder sowas. Punkt 2 ist, wenn du mal aus Versehen oder mit Absicht ein Capture One-Katalog zum Beispiel oder ein Photoshop-Dokument oder was auch immer, wenn du das mal auf einer SD-Karte angelegt hast und auf der SD-Karte arbeitest, wenn du dir das angewöhnst, wirst du früher oder später merken, dass das Probleme gibt. Diese SD-Karten sind nicht dafür gedacht, als Festplatte genutzt zu werden. Und ich habe da schon diverse schlechte Erfahrungen gemacht, wenn man die wirklich aktiv als Speichermedium nutzt, statt einer Festplatte. Deswegen würde ich das eigentlich nicht empfehlen. Aber wenn du jetzt einfach nur die SD-Karte einlegst, Bilder aufmachst, anguckst und wieder zumachst, dann kann das ganz ehrlich auch ein ganz interessante alternative Speichermedium sein. Ja, wir hatten hier wirklich mal einen Kunde im Fotokurs, der hat nicht gewusst, dass man eine SD-Karte mehrfach beschreiben kann. Und aus dem Grund wurde diese SD-Karte als Archiv genutzt. Ja. Ja, ich meine, wie früher beim Film, ja, wenn der Film voll ist, nimmst du einen neuen. Also da lachen jetzt viele von euch, ich muss damals auch schmunzeln, aber warum denn nicht? Das wäre die einfachste Methode, wie das langfristig aussieht, ob das zum Archivieren wirklich geeignet ist und ob du diese Speicherkarte in 20 Jahren noch lesen kannst. Da kann ich jetzt nichts dazu sagen, da habe ich auch keine Recherchen dazu betrieben, aber ja. Ich glaube, das sollte kein Problem sein. Ich habe sogar meine Speicherkarte mitgewaschen. Die war in der Hosentasche und ist in der Waschmaschine mitgefahren. Hat auch kein Problem gemacht. Ich glaube, die sind robuster, als man denkt. Aber ja, man kann auch mal ein bisschen verrücktere Ideen haben, was die Speichernutzung und Archivierung angeht. Ja, und wo wir schon beim Thema sind, Menschen, die nicht so viel Ahnung von Computern haben, die gibt's überall. Und wenn du bis jetzt zugehört hast, gehörst du vielleicht auch ein bisschen dazu, weil nicht jeder weiß, was eine SSD, was eine Festplatte ist, wie man die ideal nutzt, was ein RAID ist, auf was man beim Backup achten muss. Und an der Stelle möchte ich nochmal auf mein Intro zurückgehen. Denn da ging es ja mal so ein bisschen um Werbung im Podcast. Und wir hatten schon des Öfteren jetzt Werbung im Podcast. Meine Güte, dieser Sprachfehler. Und jetzt gibt's wieder den Punkt, wo wir an der passenden Stelle die passende Werbung einblenden. Denn ich möchte nochmal Werbung für die Apfelschule machen. Also, Abfahrt.
Hast du endlich den großen Schritt gemacht und bist von Windows auf Mac umgestiegen? Gratuliere! Alle Kreativen lieben den Mac. Willkommen in einer neuen Welt. Der Umstieg kann knifflig sein. Plötzlich ist alles anders und das, was vorher leicht von der Hand ging, fühlt sich jetzt ungewohnt an. Wo ist mein Rechtsklick? Wie verwalte ich meine Dateien? Was, wenn der Drucker nicht funktioniert? Wie mache ich einen Screenshot und wie funktioniert eigentlich die iCloud? Aber keine Sorge, du musst diesen Weg nicht allein gehen. Bei der Apfelschule findest du genau die Unterstützung, die du jetzt brauchst. Alle Kurse sind speziell für Umsteiger wie dich gemacht. Sie zeigen dir Schritt für Schritt, wie du deinen Mac meisterst, ohne die Nerven zu verlieren. Vom Einrichten hin bis zu versteckten Tricks. Die Apfelschule macht dich fit für den Alltag mit deinem neuen Apple-Gerät. Die Kurse sind genau darauf ausgelegt, dir zu zeigen, wie einfach und intuitiv ein Mac wirklich ist. Du lernst in deinem eigenen Tempo, ohne Abo, mit lebenslangem Zugriff. Also hol dir das Apple-Wissen, das du brauchst, um deine Kreativität auszuleben. Besuche jetzt apfelschule.com und starte direkt durch. Du wirst überrascht sein, wie viel Spaß der Mac macht. Ach ja, der Code Pixelcatcher bringt dir 10% Rabatt. Apfelschule. Lerne Apple. Liebe Apple.
Das war's für diese Episode. Ich hoffe, die Gedanken haben dir geholfen. Und nochmal der Aufruf. Hey, wenn du diesen Podcast gerne hörst und etwas mitgenommen hast, dann gib doch auch was zurück und hinterlass eine knackige, kurze Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast. Drück auf die Anzahl der Sterne, die du diesem Podcast gibst. Schreib gerne auch ein paar Zeilen dazu. Und nochmal Werbung. Heute traue ich mich aber was. Nochmal Werbung. Wenn du fotografieren lernen möchtest, komm doch mal hier in einen meiner Fotokurse in Stuttgart vorbei. Grundlagen der Fotografie, fotografisches Sehen, Fototouren. Es gibt viel zu lernen. Das ganze Kursangebot findest du auf pixelcatcher.de. Klick dich mal durch. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne eine E-Mail. Also, jetzt Kamera schnappen, fotografieren gehen und Herbstsonne genießen. Macht's gut und bis bald. Und schon sind wir am Ende einer weiteren Episode von Coffee and Cameras angekommen. Ich hoffe, du konntest inspirierende Ideen und praktische Tipps mitnehmen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann unterstütz mich bitte, indem du ihn abonnierst und auf Apple Podcast oder Spotify eine Bewertung hinterlässt. Deine Unterstützung ist unglaublich wertvoll für mich und hilft mir, noch mehr Inhalte für dich zu produzieren. Besuch doch auch meinen YouTube-Kanal und folg mir auf Instagram. Ach ja, wenn du möchtest, abonniere auch meinen Newsletter, um keine Updates zu verpassen. Ich freue mich schon drauf, dich beim nächsten Mal wieder zu begrüßen, wenn wir wieder tief in die Kunst der Fotografie eintauchen. Erzähl doch gerne auch deinen Freunden von diesem Podcast. Liebe Grüße und bis bald.